Bretton Woods, Zinsentscheidung, Nvidia und Supermicrocomputing. Ich glaube, das ist zusammengefasst, über was wir zwei gleich sprechen werden, Lars. Hi, schön, dass du Zeit gefunden hast.
Richie, freue mich, dass es mal wieder geklappt hat nach langer Zeit.
Ja. Wir haben es ja schon länger versucht. Ich gebe es zu, es lag ja häufig an mir, dass ich irgendwie schieben musste. Aber jetzt schwamm drüber. Lass uns erstmal ein bisschen weiter in die Vergangenheit gehen. Lass uns über die Reden von Bretton Woods schauen. Lass uns mal gucken, warum du und ich, jetzt sage ich mal, hoffen, dass die 0,25% Senkung kommt. Und warum wir mit einem 0,5% gar nicht so glücklich werden? Oder was hast du aus diesen Reden rausgehört so ein bisschen?
Also im Prinzip, lass mal jetzt niemanden verunsichern hier am Markt. Möglichst nichts Falsches sagen. Wenn die ganze Welt dir zuhört, dann ist die Nervosität vielleicht auch ein bisschen höher. Aber Spaß beiseite, der Mann ist es ja gewohnt und die anderen Damen und Herren sind es auch gewohnt. Ich glaube, der Markt will eigentlich gar nicht, dass hier ein düsteres Szenario gemalt wird. Wir haben die ganz außergewöhnlich starke Konzentration auf die Arbeitsmarktdaten und dann wurden die auch nochmal wieder rausgerechnet, wenn man sagt, ja, aber die wären ja so schwach auch wieder nicht, wenn wir jetzt die erhöhte Migration rausgerechnet hätten und so weiter und so fort. Man möchte so ein bisschen mit Händen und Füßen an dem Goldilocks-Szenario festhalten. Das klappt wahrscheinlich nicht, aber wenn dann eine Notenbank mehr und stärker die Zinsen senkt, als bisher eigentlich erwartet und von dem Pfad so ein bisschen abweicht, ja, dann entsteht nicht nur bei den Notenbankern, sondern wahrscheinlich auch bei uns die Frage, ja, was ist denn hier vielleicht verkehrt? Irgendwas kann ja dann doch nicht so gut sein, dass die Zinsen jetzt stärker gesenkt werden müssen. Also ich glaube, je eher sie sich an ihrem klaren Fahrplan orientieren, desto besser für den Markt. In dem Fall wäre also mehr nicht unbedingt besser.
Genau. Also weil einfach dann das ein Zeichen wäre, dass wir sagen, hoppala, hätten wir vielleicht schon früher machen müssen oder hoppala, der Wirtschaft geht so schlecht, wir müssen gucken, dass wir die mal richtig aufpäppeln und dann haut man halt gleich mit der großen Zinskeule. Ich meine, man hat sich ja auch gemerkt, als Corona ausgebrochen ist, Corona-Krise, da haben wir auch sehr schnell die Zinsen irgendwo versucht runterzubringen, um alles wieder aufs Leben zu erhalten, in Anführungszeichen. Und das sind ja nicht unbedingt wirklich gute Signale. Ich meine, grundsätzlich kann man sagen, ist doch geil, günstigere Zinsen, die Wirtschaft kann sich günstiger refinanzieren, für die Aktienmärkte, die Anleihen sind nicht mehr so interessant, dann stürmt vielleicht wieder Geld in der Risikokapital, Kryptomärkte und Aktien, aber nichtsdestotrotz, wir sind ja auch dann Aktionäre, wir sind Eigentümer des Unternehmens und wenn halt insgesamt das Signal ist, Unternehmen geht's nicht so gut, dann müssen wir wirklich helfen, ist das natürlich mittelfristig echt ein schlechtes Signal.
Ja, und wahrscheinlich gucken wir auch ein bisschen zu sehr auf die Zinsen, muss man auch sagen. Also wenn man ich meine, wir konnten ohne die bisher 18 Monate zurück, haben wir gesagt, 7 oder 8 Zinssenkungen, wir haben keine gesehen und es hat den Markt nicht so ganz umgehauen. Und auf der anderen Seite darf man dann auch nicht erwarten, dass es, wenn dann jetzt sukzessive Zinssenkungen kommen, dass das nochmal einen extra Boost gibt. Die Liquidität war relativ hoch, die Liquidität könnte passenderweise zur Saisonalität im September ein bisschen schwächer sein, sollte aber zum Jahresausklang wieder relativ hoch sein. Das ist wahrscheinlich am Ende des Tages, was den Markt mindestens ebenso bewegt wie die Zinssenkung. Genauso wie Gold ja auch nicht in dem Moment explodieren wird, wenn dann die Fed verkündet, so jetzt senken wir die Zinsen, ach so, na dann steigt jetzt Gold. Also das wird ja vorher schon eingepreist. Ich glaube, ein Abweichen von dem bekannten Pfad, das ist immer das, was den Markt jetzt verunsichern würde. Können wir das ausschließen? Können wir nicht. Dazu sind es zu viele Einflussfaktoren. Aber außer der Annahme, dass vielleicht die Fed so behind the curve ist, also so ein bisschen hinterher, muss man sagen, die haben ja einigermaßen, also ich weiß nicht, wenn man Notenbank, ich habe fast schon Angst, jetzt zu sagen, die haben es nicht so schlecht gemacht, weil du dir sicher sein kannst, wenn eine Organisation noch dazu offen, eine offizielle oder staatliche, kann die eigentlich irgendwas gut machen? Ich finde, die Fed hat es nicht so schlecht gemacht. Es gab schwieriges Fahrwasser in den letzten 3 Jahren und dafür haben sie es auch einigermaßen ordentlich manövriert.
Und wenn sie jetzt auch noch die Wahlen, wenn sie jetzt auch die Zinssenkung vor den Wahlen noch machen, dann sieht man auch, sie sind unabhängig. Sie lassen sich nicht auch von einem möglichen Präsidenten der Zukunft beeinflussen, weil für Donald Trump kann man die Aussage, wenn Zinssenkung, dann erst nach den Wahlen, nicht, dass es positiv auf die aktuelle Regierung zurückzuschließen ist. Das ist immer wieder ein Thema, unabhängig ja oder nein. Aber ich glaube schon auch, sie haben wirklich die Wirtschaft im Blick, natürlich auch die Arbeitsmarktzahlen. Und es ist unglaublich spannend. Und ich glaube, es zeigt auch wieder an der Börse, wenn es schlechte Nachrichten gibt und die Nachrichten sind da und jeder kennt sie, dann kann die Börse darauf reagieren. Das Schlimmste ist aber, wenn irgendwas komplett anders passiert ist angenommen und genau das ist dann immer etwas, wo die Börse sagt, hoppala, wieso? Und genau dieses hoppala, wieso, wäre jetzt vielleicht auch die schöne Überleitung zu einem der großen KI-Stars des letzten Jahres, ganz klar Supermicrocomputing, die waren natürlich, was an den Bau von riesen Serveranlagen angeht, also nicht nur Nvidia-Chips kaufen, sondern die Dinger so verbauen, dass sie auch gut gekühlt werden, damit sie auch energetisch laufen, waren die absoluten Börsenstars. Die waren ja lange Zeit performancemäßig mega vorweg. Und jeder, der sich ein bisschen mit dem Thema Shortseller beschäftigt, der hat sicherlich schon mal von Hindenburg Research gehört. Und wenn die irgendwo den Finger in die Wunde legen, muss man sagen, die sind meistens schon relativ gut unterwegs. Und da gab es eine extreme Breitseite gegen Supermicro Computing. Einmal bekannt gegeben, wir haben eine Short-Position und gleichzeitig natürlich einen Research-Bericht rausgegeben, der es in sich hat.
Ja, also war schon grob, war auch überraschend. Es gab ja schon mal Vorwürfe in die Richtung. Die Details, die jetzt aber bekannt geworden, ich rufe es mal kurz auf, aus juristischen Gründen sollten wir vielleicht möglichst nah bleiben an dem, was Hindenburg hier gesagt hat. Also Bilanzmanipulation, undurchsichtige Geschäftsbeziehungen, mögliche Verstöße gegen US-Sanktionen, gegen Russland, schwerwiegende Verfehlungen und so weiter. Dann gab es mehrere Warnsignale aus der Vergangenheit. Wie gesagt, US-Sanktionen umgangen. Das ist meines Erachtens aber wahrscheinlich noch nicht der, der größte Skandal an der Geschichte, wenn er denn so kommt, sondern vielmehr wird hier an verschiedensten Stellen von Verstrickungen des Vorstands gesprochen, von Vergünstigungen, die man gegenüber ehemaligen Mitarbeitern gegeben hat. Ehemalige Mitarbeiter, die eigentlich aus, ich sag mal, möglichst neutral aus Compliance-Gründen wieder gegangen sind, die man dann wieder zurückgeholt hat. Und das alles eben in einem ganz erheblichen Umfang. Hindenburg Research hat in der Vergangenheit, muss man fairerweise auch sagen, auch schon verkehrt gelegen. Das Leben eines Shortsellers kann schon ziemlich hart sein. Ich schätze mal, mindestens so viele Juristen arbeiten dort wie
Analysten.
Wie Analysten, genau. Das ist so ähnlich wie bei Börse Stuttgart. Und dann, nein, nur die besten
Erfahrungen. Aber Juristen nehmen wir uns auch überhand, hast du schon recht. Aber okay, off topic.
Und von daher, ja, die Kursreaktionen, die sprechen für sich. Muss man aber auch sagen, will man das jetzt anfassen? Also will man, weil man sagt, ich glaube eigentlich nicht, dass das so ist, ein Unternehmen, was fundamental meines Erachtens immer teurer war als zum Beispiel eine Nvidia, geringere Margen, geringes Wachstum, aber ein höheres KGV. Wenn man also KI-Trend spielen möchte, war das für mich nicht die Aktie. Das habe ich allerdings auch schon vorher gesagt und habe den Höhenflug nicht mitgemacht. Und warum sollte man jetzt sich entscheiden, das heiße Eisen fasse ich jetzt an? Wenn da mehr dran ist, dann folgt meist auf den großen Kurseinbruch noch viel, viel mehr. Mir fällt einfach kein Kaufgrund ein.
Um es mal vielleicht in Zahlen zu nennen, am 26.08., wir drehen jetzt heute am 29. das Video, stand die Aktie noch bei 550 Euro, stand jetzt sind wir bei 379. Also das ist schon, da wurde ordentlich Luft rausgelassen, definitiv. Und natürlich auch ein Problem ist, der ganze KI-Sektor ist natürlich momentan das Thema, was einfach die Märkte relativ stark beflügelt, oben hält. Wir hören immer wieder, die Märkte sind an neuen Höchstständen. Aber häufig sind es halt einige große Aktien, die diese Höchststände erreicht haben. Der gesamte Markt ist nicht ganz so positiv. Und ich glaube, das ist das Schlimme. Wenn jetzt diese Shortseller-Geschichte auf einen Wert wäre, wo nicht so ein Fokusthema drauf gesetzt wäre, dann wird es für den Gesamtmarkt, oh, ist aber doof gelaufen, muss man mal gucken. Aber hier kann es halt sein, dass diese Welle, wenn man so ein Steinchen ins Meer wirft oder in den See, noch ganz andere Ufer erreicht, noch ganz, ich werde ja richtig philosophisch, auch ganz andere Player erreicht, weil mit Nvidia, du hast ja schon gesagt, ist da einer dabei. Ich glaube, Supermicro Computers war der drittgrößte Abnehmer, weil die dann das Ganze weiterverkauft haben, wo man halt sagen muss, ja, lief dann bei Nvidia alles gut. Aber doch, Supermicro Computing, deine Meinung persönlich, keine Beratung, keine Empfehlung, du bist auch nicht investiert selber. Du selber würdest sagen, du schaust mal an, wie viel Wahrheit dahinter steckt und würdest jetzt nicht sofort auf einen Turnaround hoffen.
Ich behaupte, dass ich, wenn, dann als aller der Letzte, als privater Anleger erwarte, selbst wenn ich institutioneller Anleger wäre, ich könnte auch nicht als Analyst jetzt anrufen und sagen, jetzt komm mal Butter bei die Fische, Freunde. Wie sieht es denn nun wirklich aus? Ausgeschlossen, gerade jetzt, wo ja vermutlich auch juristische Prozesse eingeleitet werden, dann darf man und wird wahrscheinlich auch die Empfehlung von seinem Anwaltsteam bekommen, jetzt sag erstmal nichts mehr. Also, das ist eine Blackbox. Also warum machen? Das ist ja jetzt gar nicht, es geht mir, das ist ja gar keine fundamentale Frage mehr. Das würde man bei den allermeisten anderen dann auch so handhaben, dass man sagt, ich muss doch nicht als, das ist ja das Schöne an dem Sachwert Aktie. Ich kann heute kaufen und ich kann morgen mich irren und vielleicht auch mit dem Verlust verkaufen. Und Supermicro und Warta haben rein gar nichts miteinander zu tun. Nur bei Warta, bei 11, 12, 13 Euro hat man gesagt, ja gut, die sind ja nun 80, 85% vom Hoch. Also irgendwas, was mal 20 oder 25% verloren hat, kann noch mal 50% verlieren und noch mal 50%. Ich war in Mathematik nicht gut, aber das habe ich mir gemerkt. Und warum? Welchen Grund gibt es? Es sei denn, man hat einfach eine innere Überzeugung, dass man sagt, da ist nichts dran. Ich bleibe hier langfristig investiert. Dann ist es eine Entscheidung, die auch zu akzeptieren ist. Irgendjemand hält die Aktie ganz sicherlich noch, sonst stünde sie jetzt tiefer.
Richtig. Aber ich meine, man merkt ja auch, irgendwas scheint ja auch vielleicht dran zu sein oder vielleicht versucht auch Supermicro Computing so ein bisschen die Verteidigung hochzufahren, weil der Jahresabschluss wurde verschoben und das ist ja meistens auch etwas, wenn man sagen wird, oh.
Ohne Begründung vor allen Dingen, ne?
Genau. Denken Sie, jemand hat in die Karten geschaut, müssen Sie neu mischen, was verdecken? Warum geschieht es genau kurz nach dieser Meldung und du sagst es auch ohne irgendeine Begründung? Das ist meistens auch etwas, wo der Markt sagen sollte, einmal sie werden attackiert mit einer Meldung, mit mehreren Vorwürfen und dann anstatt rauszugehen, sich zu verteidigen, kommt es, naja, übrigens, wir verschieben uns einen Jahresabschluss, sagen aber nicht warum. Weil unter uns, für mich war auch das Thema Wirecard damals so viele Vorwürfe und nie gegen Stellung zu nehmen. Also ich möchte jetzt nicht bitte Supermicro Computing und Wirecard vergleichen, aber wenn ein Unternehmen sehr häufig mit negativen Meldungen konfrontiert wird und dann einfach nie aus der Defensive kommt und nie beweist, ist gar nicht so, ist auch einfach fraglich. Auch das ist der Punkt, man muss nicht jede Aktienportfolio haben. Und dann sollte man sich überlegen, will ich eine Aktienportfolio haben, die sich gegen solche Attacken überhaupt nicht zu Wehr setzt, weil Umkehrschluss ist da vielleicht doch irgendwas dran, zumindest ein Quäntchen Wahrheit. Und das ist vielleicht dann nichts, was ich im Portfolio haben will.
Nee, da stimme ich dir zu.
Kommen wir zum nächsten Wert, den man vielleicht im Portfolio haben will oder nicht. Ich persönlich habe ihn, ich muss es immer ja schon dazu sagen, die Nvidia-Aktie. Da saß ich gestern auch um deutsche Zeit 20 Uhr, 22.20 Uhr da und habe auf die Zahlen gewartet. Nachbörslich erstmal, ja, so gleich ein Plus. Da waren sogar bis zu 10% im Minus. In Deutschland sind sie jetzt aktuell so circa 4% im Minus. Und insgesamt muss man ja sagen, ja, also die Zahlen mal grundsätzlich verglichen zum Vorjahr bombastisch. Aktienrückkaufsprogramm auf dem hohen Niveau. Das ist schon das nächste, wo ich sage, muss man wirklich zum teuersten Preis einkaufen? 50 Milliarden Dollar Aktienrückkauf, quasi eine andere Art von Dividende an den Aktionär. Toll. Aber halt zu dem Preis hätte man es nicht machen können, wo die Aktie bei 90 war. Ja, also, das ist so ein positiver Aspekt, aber insgesamt sagt der Markt sich trotzdem, hat scheinbar nicht gereicht.
Ja, ich glaube, Nvidia ist ein klein bisschen. Ich sage schon mal vorweg, ich glaube nicht, dass jetzt die ganz große Korrektur kommt. So ein bisschen natürlich auch Opfer seines eigenen Erfolgs. Wie hoch willst du die Messlatte noch legen, wenn du immer alle Analystenschätzungen wegsprengst? Irgendwann sind ja Analysten, die wie alle Menschen auch eine gewisse Eitelkeit mit sich bringen. Da sagen die, na gut, dann packe ich es halt so hoch, du kannst das dann einfach nicht mehr schlagen. Eigentlich haben sie es aber trotzdem noch alles geschlagen. Übrigens, hallo, nicht vergessen, du kriegst ja nicht nur 50 Milliarden Aktienrückkaufprogramm, du kriegst auch noch 1 Cent pro Aktie Dividende. Und ich schätze mal, ab 10 Millionen Aktien merkt man dann auch was im Depot. Also, ich finde es grundsätzlich, ich kann das in dem Fall nachvollziehen mit den 50 Milliarden, auch wenn das Niveau relativ hoch ist. Aber wenn wir uns das mal anschauen, wenn Nvidia das Umsatzwachstum so aufrechterhalten kann, wie momentan prognostiziert, dann heißt das, von 2026 auf 27 wäre es immer noch eine Umsatzsteigerung von rund 50%. Und 2027er KGV liegt unter 30. Dann wäre Nvidia schlicht und einfach nicht teuer. Und klar, das andere ändert sich sofort. Wir wissen es, wenn mal ein Quartal nicht geliefert wird, dann wird die Börse vermutlich so reagieren, wie sie das in solchen Fällen eben macht. Aber mir fällt es schwer, ein Unternehmen mit diesen Zahlen jetzt zu diesem Zeitpunkt irgendwie kritisch zu beleuchten, weil das einfach immer wieder wahnsinnig geliefert wird. Und dann kann man vielleicht auch perspektivisch sagen, naja gut, wir kaufen heute die Aktie zu 110 oder 120, 130 Dollar. Weil, guckt euch doch an, was 26, 27 passiert. Das passt eigentlich zur selbstbewussten Strategie von Jensen Huang zu sagen, natürlich kaufe ich die Aktie jetzt, sie ist ja mehr wert. Und als Anleger kann man das mitgehen. Und meines Erachtens wird das Spiel, die Story so weitergehen, bis wir wirklich mal eine Verlangsamung sehen, entweder des Wachstums, also deutliche Verlangsamung, leicht hat es sich ja verlangsamt, die Steigerungsrate oder die Margen zurückkommt. Das ist immer noch das, was mich total überrascht. Ja, diese unfassbare Margen mit Hardware-Geschäft. Und wäre da nicht die Blackwell-Verschiebung gewesen, also dass der neue Chip rauskommt, dann hätte der Markt wahrscheinlich wieder mit einem Kursplus von 15% reagiert.
Aber Blackwell wurde schon so in Aussicht gestellt, die Vorbestellungen dafür sind grandios. Also das heißt, vielleicht hat man jetzt noch eine Verschnaufpause, dass man sich stabilisiert. Und sobald dann eben wirklich die neuen Chips mit wesentlich besserer Rechenleistung und geringerem Energieaufwand dafür wirklich verkauft werden können, die Bücher, die jetzt schon voll sind mit Anfragen, mit Bestellungen, wenn die dann an den Markt gehen, ich meine, die haben jetzt im zweiten Quartal, habe ich es gesehen, warte mal, 30 Milliarden Dollar Umsatz und unglaubliche 16,5 Milliarden Profit. Und die, also das ist ja Wahnsinn, wie sagst du, aus Hardware. So was kennt man von skalierbaren Softwarelösungen, wo man irgendwo sagen kann, da kann man jede Software, die man mehr verkauft, verursacht keinen größeren Aufwand. Aber das von einem Hardwarehersteller ist schon bombastisch, aber nichtsdestotrotz, der Markt scheint mehr erwartet zu haben. Der Markt hat vielleicht doch gehofft, dass wir jetzt schon Blackwell irgendwie früher sehen können und nicht erst im vierten Quartal irgendwann. Also man könnte jetzt mutmaßen, weil nicht du und ich sind der Markt, sondern alle. Und beim Kauf oder Verkauf muss halt keiner einen Grund angeben, warum. Das wäre schon interessant, aber das wissen wir nicht. Aber ich glaube auch die Zukunftsaussicht, du sagst, wenn man auf die KGVs der nächsten Jahre das prognostiziert, ist die Aktie jetzt in einem Niveau, wo vielleicht interessant sein könnte. Die Zukunftsaussicht mit dem neuen Chip auch interessant. Du hast aber auch gerade den Vorstand angesprochen. Ich meine, der hat ja dieses Jahr schon einiges an Aktien auch verkauft. Jetzt sagen viele, oh, weiß der was, was andere nicht wissen. Aber man muss sagen, der hat ja noch jede Menge im Portfolio. So ist es ja nicht. Und ein Vorstand muss ja irgendwas für was leben, der arme Mensch. Also ich finde jetzt nicht unbedingt als extrem negatives Beispiel, wenn ein Vorstand von einem großen Unternehmen mal kleine Stücke aus seinem Portfolio auch abgibt. Das ist, denke ich mal, durchaus im Rahmen des Normalen und nichts Außergewöhnliches.
Also sehe ich genauso. Für mich sind Insiderkäufe sind, wenn sie denn in einem erheblichen Maße stattfinden.
Verkäufe waren es bei Ihnen, ja. Verkäufe.
Genau, aber Insiderkäufe sind für mich ein Signal, ein positives Signal. Es gibt eigentlich nur einen Grund, warum man dann kauft. Es sei denn, es sind so Symboldinger, wenn der CEO 25 Millionen im Jahr verdient und er kauft für 500.000 eigene Aktien, dann denkt man auch, naja, gut. Erstmal selbst nach Steuern vielleicht noch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen können. Aber Insiderverkäufe, sofern es jetzt nicht in einem grotesken Ausmaß stattfindet, würde ich das nicht überbewerten, gerade nicht bei einem Gründer. Und Jeff Bezos, glaube ich, hat allein in den letzten zwei Quartalen über 5 Milliarden. Es bleibt aber immer noch was nach. Und der Mann hat auch nur ein Leben, Sünde. Aber dass du dann ein bisschen diversifizierst und vielleicht sagst, ich möchte privat in dieses Projekt oder ich gebe mal eben 100 Millionen in irgendwie die nächste Longevity-Chance oder es darf dann eben auch mal ein großer Zweimaster sein. Also die Segel sind meist ja nur pro forma dran, weil es so cool aussieht. Im Wald ist meist motorbetrieben, ja, soll ja nicht schaukeln. Also was auch immer. Oder er kauft sich neben Mark Zuckerberg auf Hawaii da den nächsten unterirdischen Bunker. Ich weiß es nicht, aber es gibt dafür zahlreiche Gründe und man kann natürlich als Nvidia auch nicht einfach irgendwo investieren. Ich glaube aber, wenn du die Möglichkeit hast, dann machst du das total gerne, solche Sachen zu unterstützen. Also ich sehe das auch. Ich sehe das völlig unkritisch, diese Verkäufe. Und sei ihm gegönnt. Vielleicht die nächste schwarze Lederjacke. Noch cooler als die, die er immer hat.
Ja, bei einem war eben der Rollpulli, das Markenzeichen, hier habe ich schwarze Lederjacke, ist auch schon mal ein Zeichen, dass man das Wort im Kopf hat. Jetzt eine letzte Frage vielleicht zum Thema KI-Sektor insgesamt. Ja, wir haben ja so Microcomputing wirklich angeschlagen. Nvidia, ja, angezählt will ich nicht sagen, aber zumindest vom Markt, naja, neutral bewertet. Ist für dich so langsam das KI-Thema vielleicht schon ausgereift, ausgelutscht? Hast du andere Sektoren? Ich meine, das Wichtige ist, wir stimmen Fragen vorher nicht ab. Gibt es Sektoren, wo du sagst, ja, KI ist vielleicht noch interessant, aber ich gucke auch mal in dem Bereich, da tummeln sich noch nicht so viele. Also was ist für dich Thema KI? Dranbleiben, gucken, was der Preis wirklich macht, oder gibt es noch andere Bereiche, wo du so ein Spotlight jetzt schon langsam hinrichtest?
Also vielleicht darf ich ganz zart drauf verweisen, dass ich am Montag bei mir im Kanal über einen Trend spreche, der meines Erachtens davon profitiert, aber vielleicht sogar, was die Volumina angeht, noch größer ist. KI ist halt in einigen Bereichen ein bisschen überstrapaziert. Und wo verdient denn KI Geld? Cloud und ein paar Chip-Hersteller. Aber ansonsten, kein Mensch verdient mit dem Large Language Model Geld. Die müssen Milliarden da reinstecken. Ich glaube, gerade heute Morgen gelesen, aber noch nicht die Höhe. OpenAI macht eine neue Finanzierungsrunde. die brauchen Geld. Die haben noch nichts an die Aktionäre zu geben, ja. Aber ich glaube, für mich der Megatrend schlechthin ist der Ausbau der Energieinfrastruktur. Alles, was wir an technologischen Entwicklungen sehen, wird dadurch blockiert. Ich befürchte hierzulande noch deutlich mehr als anderswo, wenn wir nicht es schaffen, die Energie bereitzustellen. Also wenn du dir die neuen, diese humanoiden Roboter anschaust, wenn du dir EVs aus, also Elektroautos anschaust, wenn du den Ausbau der Datenzentren ausschaust und. Wir brauchen unheimlich viel Energie. Wir werden auch immer effizienter, aber bevor das Ganze sich mal auf einem hier hohen Niveau dann deckelt, werden wir diese Infrastruktur ausbauen müssen. Und hier im Dorf, sage ich mal, war Ende Gelände mit weiteren Elektroautos. Warum? Ja, wir haben nicht genügend Leitungen dafür. Ihr könnt Elektroautos kaufen, aber ihr könnt euch nicht so eine Wallbox daran hängen. Das ist natürlich jetzt ein Einzelfall, aber das, stell dir mal vor, wir hätten dann hier eben auch noch einen Roboter rumlaufen oder wir bräuchten wesentlich mehr Daten, weil wir vielleicht in Echtzeit in der Virtual Reality rumlaufen. Echtzeit Virtual Reality, hört sich auch komisch an, aber hier, du weißt, was ich meine. Das sind enorme Datenmengen und all das wird ja in den nächsten 10 Jahren passieren. Also diese Infrastruktur muss ausgebaut werden und drücken wir mal die Daumen, dass es auch hier passiert. Weltweit wird es passieren. Und das sind
also nicht nur die Energiegewinnung, ja, sondern wirklich auch die Energie dorthin transportieren, wo wir es brauchen. Ja, oben weht der Wind. In Bayern hat man dank 10H irgendwie 4 Windräder. Wobei, ich bin vor kurzem durch Bayern gefahren. Ich muss sagen, mein kleiner Sohn hat immer gesagt, Windrad, da gab es jetzt doch schon mehr. Also da hat sich auch was getan. Aber natürlich kann nicht jeder dort Energie herstellen.
Wenn ihr Wind habt, sollten wir auch Strom bekommen. Und wenn wir Wind haben, solltet ihr auch Strom bekommen. Und dafür muss so diese Infrastruktur, dafür muss richtig noch ein Kabel in den Boden reingelegt werden. Dazu braucht es Transistoren, es braucht Schaltstellen, Netzwerke und so weiter. Also so richtig Hardware, aber es muss eben auch gebaut werden. Und ich glaube, der Need, der Bedarf, der wird enorm hoch sein.
War das jetzt schon das Spoiler, was es bei dir am Montag geht, oder hast du noch ein anderes Thema?
Nee, ja, ich nenne 10 große Trends, bei denen wir alle vermutlich zustimmen werden, jawohl, das wird kommen. Ich weiß. Ich bin übrigens drauf gestoßen, total lustig. Ich habe es im Podcast gehört, wie heißt Unitree, also Tree wie Baum. Die bauen jetzt so einen 1,30 großen humanoiden Roboter. Der soll dann nur noch $16.000 kosten. Und da kommst du ja schon so langsam. Also der kann ja noch nichts, muss man fairerweise sagen. Der kann nur 2 Kilo, der kann dir die Zeitung bringen und der kann dir vielleicht auch ein Brötchen reichen. Der kann, wenn du ihn trainierst, auch deine Wäsche auffangen. Das ist ja schon mal haptisch ziemlich schwierig. Oder taktile Fertigkeiten heißt es, glaube ich. Die sind dann noch überschaubar, genau. Aber stell dir das mal vor. Sowas hätte vor 3 Jahren hätte das noch 1,6 Millionen gekostet. Und jetzt kannst du den antippen und der macht einen Schritt zurück und hält selber die Stabilität. Also Optimus von Elon wird wahrscheinlich besser aussehen, da sind wir uns einig. Aber
ich glaube, bei dem ganzen Thema muss man halt sagen, die Berechnungen von dem Ding laufen wahrscheinlich nicht zentral, sondern auch irgendwo in der Cloud. Und da ist halt für viele bisher die Überlegung, will ich, dass irgendwie in der Cloud weiß, was für Unterwäsche ich trage und welche Größe die hat und will ich, dass jemand theoretisch noch... Also ich glaube, das ist wieder das nächste Punkt, dass man halt sagen muss, wenn das Ganze mal lokal berechnet wird, dann sind wir wieder beim Stromverbrauch. Aber ich glaube, mittelfristig wird es erstmal auf großen Maschinen laufen, die dann vielleicht, jetzt kriegt man den Bogen hin, die dann vielleicht auf Nvidia-Chips doch beruhen, wenn wir jetzt einen Computer haben, wenn wir das autonome Fahren haben. Also wir brauchen die schon, aber Stand jetzt bin ich auch deiner Meinung. Jeder kauft gerade das Zeug, aber wir müssen gucken, wo dann mittelfristig mit dieser Rechenleistung auch wirklich Geld verdient, Geld eingespart wird. Und das sind sicherlich Themen, die spannend werden für die Zukunft. Okay, ich weiß schon, Montag bei dir auf dem Kanal vorbeischauen. Sobald das Video bei der Live ist, will ich es bei uns unter das Video auch drunter packen, den Link, dass die Leute auch gleich hinfinden. Das hast du auf jeden Fall verdient. Von meiner Seite aus, Lars, vielen Dank, dass wir so kurzfristig jetzt doch das Thema nochmal spielen konnten, so kurz nach den Nvidia-Zahlen, so kurz nach diesem Vorwurf von Hindenburg Research. Sehr, sehr interessant, dass man einfach mal einen Blick hat, warum, was steckt da dahinter. Und ganz klar, es ist ein Shortseller, wenn er halt short geht, macht er keine Werbung für eine Aktie. Natürlich versucht er dann auch, den Dreck aufzudecken. Häufig liegen sie ganz gut, manchmal überspannen sie den Bogen vielleicht ein bisschen. Die Zeit wird zeigen, wie viel sie da wirklich richtig lagen und wo sie ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind. Bis zum nächsten Mal, Lars. Ciao.